Geschichte, wenn ihr so wollt, durch die ersten Kapitel der Bibel. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das tun, denn ich bin genauso fest davon überzeugt, dass wenn wir die Anfänge nicht verstehen, das Leben nicht verstehen, auch das Evangelium nicht verstehen, auch den Menschen nicht verstehen, auch Gott nicht verstehen. Und leider wird die Urgeschichte oft nur so in die Kinderstunde verbannt. Ja, die Geschichten von Schöpfung und Sündenfall hört man meistens regelmäßig in der Kinderstunde, aber nicht im Gottesdienst. Heute sind wir zum Kapitel 6 oder sind wir beim Kapitel 6 bei einem Vers, und ich habe das nicht eingeteilt, mir ist der Vers zugeteilt worden, nur ein Vers. Wahrscheinlich hat sich jemand was dabei gedacht. 1. Mose 6, nur der Vers 5. In 1. Mose 6, Vers 5 steht: Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war, und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Vater im Himmel, wir danken dir auch heute Morgen einmal mehr für dein Wort. Danken dir, dass du ein mitteilender Gott bist, dass du uns nicht im Unklaren darüber lässt, wer du bist, wie du bist, was du getan hast, wer wir sind, wie wir sein sollten, Herr. Hab herzlich Dank, dass du so viel Gnade bereithältst, und ich bitte dich inständig, Herr, dass du mir jetzt diese Gnade schenkst, dass ich das sage, was du sagen möchtest über diesem Wort, aber dass du uns auch Herzen schenkst, die wirklich von dir und von deinem Geist her lernen, dir zur Ehre. Amen. Wenn wir uns so einen Vers betrachten, dann kann es passieren, wie bei jedem Bibelstudium, dass du wie mit einem Stein, habt ihr das schon mal gemacht, übers Wasser wirfst. Also Jugendliche machen das sehr gerne und die Junggebliebene manchmal noch. Und der Stein hüpft dann so über das Wasser, ohne wirklich in das Wasser einzudringen. Ja, und es ist ganz toll, wenn das 7-mal klappt oder vielleicht sogar noch mehr. Beim Bibellesen ist das aber nicht schön. Ja, aber so lesen wir oft die Bibel. Wir lesen diesen Vers. Wenn ich jetzt den Benni fragen würde: Benni, was steht in Vers 5? Ich weiß es nicht, ob du eine gute Inhaltsangabe geben könntest, aber meistens beim ersten Lesen, wir wissen gar nichts. Ja. Aber das Wort Gottes wirkt nicht mystisch. Das heißt, wenn ich nur genug Wort Gottes lese, dann wird schon irgendwann Wirkung zeigen. Nein, es muss wirklich verstanden werden. Deswegen muss ich erstmal sehen, was steht da, dann verstehen, was bedeutet das, und dann auch zum dritten Schritt kommen, was bedeutet das für mich, für mein Leben. Und das wollen wir heute Morgen mit diesem Vers versuchen. Der erste Teil wird sein, erstmal ins Wasser einzutauchen, wirklich diese Worte zu verstehen. Und weil hier ein Wort, was total zentral ist für die Offenbarung, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, zum ersten Mal überhaupt in der Bibel vorkommt, wollen wir uns diesem Wort ganz besonders zuwenden. Die anderen werden wir dann schneller anschauen. Da geht es praktisch nur erstmal um das Verstehen. In diesem Vers 5 wird zum ersten Mal in dem Bericht Gottes, in seiner Mitteilung an uns, vom Herzen gesprochen. Und deswegen möchte ich da viel mehr Zeit am Anfang drauf verbringen, dass wir erstmal ein gutes Verständnis davon bekommen, was meint die Bibel eigentlich, wenn sie das Wort Herz erwähnt oder in den Mund nimmt. Und dann schauen wir uns noch den restlichen Teil des Verses an, die Bedeutung, und dann auch zweiten und dritten Teil, was bedeutet das für uns. Der wichtigste Ausdruck für den inneren Menschen ist in der Bibel das Herz. Ja, wir unterscheiden ja einen äußeren Menschen, das, was du sehen kannst, auch hören kannst, manchmal auch riechen kannst, womit man ja sich mitteilen kann. Das ist der äußere Mensch, ja, was uns auch manchmal sehr viel Schwierigkeiten macht. Auch die Organe gehören zum äußeren Menschen. Aber die Bibel kennt selbstverständlich und die Menschen, auch einen inneren Menschen. Und der wichtigste Ausdruck und der vollumfänglichste Ausdruck für den inneren Menschen, das, was man nicht sehen kann, was auch mit Geist oder mit Seele bezeichnet wird, der wichtigste Ausdruck dafür ist das Herz. Wir füllen diesen Ausdruck nicht unbedingt richtig, zu klein hier, Wir füllen den Ausdruck heute nicht unbedingt richtig, weil bei Herz denken, glaube ich, viele von uns im Sprachgebrauch mehr so an den Sitz der Gefühle. So, ach, das ging mir durchs Herz. Oder das hat mein Herz erwärmt. Oder ich bin von Herzen traurig. Und das ist auch alles nicht falsch. Aber schaut euch nur mal im Schnelldurchlauf, ihr könnt es ja dann nachher nochmal hören, von der Schrift her an, wie die Schrift den Begriff Herz verwendet. Ungleich später in 1. Mose 8, Vers 21, sagt Gott auch wieder über das Herz, das Denken des Herzens ist böse von Jugend an. Wir kommen nochmal auf den Vers. Das heißt, Ursula, du denkst gerade, ich hoffe jedenfalls, es sieht so aus, als denkst du, das tust du mit was? Nach Gottes Beschreibung, mit deinem Herzen. Oder in 5. Mose 6 legt ja Gott nochmal durch Mose Segen und Fluch vor. Er warnt das Volk, dass sie ihn nicht vergessen sollen, wenn er sie ins Land gebracht hat. Und sie sollen sich bitte schön an Gott erinnern. Und wo sollen sie sich oder wie sollen sie sich an Gott erinnern? In ihrem Herzen. Also wenn du noch, Entschuldigung für das sehr einfache Beispiel, wenn du noch weißt, was du heute Morgen gefrühstückt hast, sollte die Zeit dafür gereicht haben, dann erinnerst du dich mit deinem Herzen. Oder 5. Mose 8, auch im 5. Buch Mose, Vers 5, so erkenne in deinem Herzen, so wie ein Mann seinen Sohn züchtigt, der Herr, dein Gott, dich züchtigt. Also dieser Vorgang des Erkennens, dass man etwas verstehen kann, das tun wir nach dem Wort Gottes mit was? Mit dem Herzen. Wir verstehen mit dem Herzen. Wenn du verstanden hast, dieses Bild, ja, das können nur ab einem gewissen Alter, kann man nur abstrahieren, dass der Stein hüpft über das Wasser und so dürfen wir nicht übers Wort Gottes hüpfen, sondern müssen eindringen, dann hast du mit deinem Herzen verstanden. Wir unterscheiden. 1. Könige 3, Vers 12 hat Gott Salomon ein weises Herz voller Unterscheidungsvermögen gegeben. Dieser König hat eine Aufgabe gehabt, die keinem von uns bekannt ist. Er musste ein Millionenvolk richten. Er war ja nicht nur oberster Feldherr, sondern er war auch oberster Richter. Das ist nun mal ein König. Da sind Legislative, Judikative und Exekutive in einer Person vereint, in einer absoluten Monarchie. Das heißt, er musste Weisheit haben, er braucht Unterscheidungsvermögen. Weisheit und Unterscheidungsvermögen, was richtig und falsch, was gut und böse ist, wo sammle ich das? In meinem, oder ich kann auch hierhin zeigen, in meinem Herzen. Oder den ersten Vers, den ich in der Kinderstunde je in meinem Leben auswendig lernen durfte, war Psalm 119, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Wenn du ein Wort verwahrst, also wenn du es, das heißt auswendig lernen, aber nicht nur auswendig lernen, sondern sich im richtigen Moment auch daran erinnern. Wenn du ein Wort verwahrst, wenn du es wertschätzt, wenn du sagst, das ist kostbar, das will ich festhalten, das tust du wie? Nach der Bibel, mit deinem Herzen. Oder im Neuen Testament, Epheser 1, Vers 18, das inständige Gebet des Apostels Paulus, er wünscht sich für die Gläubigen, dass sie doch bitte erkennen können, was Gott mit ihnen gemacht hat. Sie sollen Augen kriegen, wie groß das ist, was er am Kreuz in Christus für sie vollbracht hat. Und dann sagt er, er betet, er erleuchte die Augen eures Verstandes. Nein, er erleuchte die Augen deines Herzens. Ich bin gestern im Bahnhof Mannheim umgestiegen. Das war in Zürich. In Zürich habe ich ihn gesehen, ein Mann, der lief schneller als ich. Und er war blind. Der hat mich überholt. Aber der kannte diesen Bahnhof so gut, er hatte natürlich seinen Stock, hatte keinen Hund, hatte nur diesen Stock mit so einer Kugel vorne dran, aber der lief schneller als ich. Da war ich beeindruckt. Und das hat einmal mehr gezeigt. Blindheit ist was Furchtbares, ohne Frage, physische Blindheit. Aber man kann mit physischer Blindheit gut durchs Leben gehen. Der Mann konnte das, er hatte das gelernt in seinem Umfeld. Aber wenn du am Herzen blind bist, wenn du nicht erkennst, was Jesus Christus für dich getan hat und wer er ist, ist es unmöglich, ein Leben zu leben im Diesseits und im Jenseits. Erste Chronik noch ein Beispiel, 28, David hatte doch den innigen Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen. Und der Herr verwehrt ihm diesen Wunsch, weil Blut an den Händen Davids klebte. Und dann hat er ihm wenigstens zugestanden, David, du darfst alles vorbereiten. Du darfst, ja, alles, was für dieses Haus notwendig ist, darfst du wenigstens vorbereiten. Aber bauen soll es dein Sohn. Also plante David. Er hatte Pläne, er hatte Wünsche, er hatte Absichten. Und da gucke ich mal so mehr in das Lager. Ihr seid schon ein bisschen, ja, ihr seid halt, das stimmt nicht, aber ihr seid die Alten, das sind die Jungen. Ihr seid desillusioniert, ja, ihr habt nicht mehr so viele Pläne fürs Leben. Ihr wollt nur noch den, bitteschön, ja, Cornelius, grüß dich. Ja. Aber hier die jugendliche Seite, ja, gerade so mit 16 oder mit 14, wenn man sich selbst entdeckt, oh, da hat man Riesenpläne. Ja, ich werde Schauspieler, ich werde Superstar, ja, ich lehme die Welt ein. Egal, was du für Pläne hast und wie gut die sind, aber diese Absichten, die du mit deinem Leben vorhast, was dir wirklich einen Kick bereitet, wo du wirklich zufrieden drüber wärst, wo du endlich Frieden drüber hast, Ruhe drüber hast, wenn du das kriegen könntest, wo planst du das? So wie König David, das planst du in deinem Herzen. Ich habe ganz bewusst diese Eigenschaften oder diese Tätigkeiten wie Denken, Erinnern, Erkennen, Unterscheiden, Bewahren, Behalten, Sehen, Planen, an den Anfang gestellt. Warum? Weil das sind alles Dinge, die würden wir in unserer westlichen Welt als kognitive Dinge bezeichnen. Also die machen wir doch eigentlich mit unserem Kopf und nicht mit unserem Herzen, richtig? Um uns klar zu machen, wir haben keine biblische Anthropologie, also kein biblisches Verständnis von dem, wie Gott den Menschen sieht. Der Mensch lebt auch ganz verstandesgemäß aus seinem Herzen. Ja, alles, was du jetzt gerade tust mit deinem inneren Menschen, das tust du mit deinem Herzen. Und natürlich auch die ganze emotionale Seite, ich mache das jetzt schneller, hassen, verachten, 2. Samuel 6, Vers 16, fürchten, 1. Samuel 28, Vers 5, Leid tragen, 1. Samuel 2, Vers 27, folgende, stolz werden, 2. Könige 14, Vers 10, begehren, Sprüche 6, Versuchung nachgeben, Apostelgeschichte 5, Vers 3, abwenden, sich zuwenden, 5. Mose 28, 5. Mose 29, beten, denkt an Hannah, 1. Samuel 1, Vers 13. Sich freuen, 1. Samuel 2, Vers 1. Nachsinnen, meditieren, also über etwas nachdenken, Psalm 19, Vers 15. Singen, Epheser 5, Vers 19. Geben, wir sammeln bei uns traditionell kein Opfer im Gottesdienst ein, aber trotzdem geben die Geschwister für das Werk des Herrn. Geben tun wir mit dem Herzen, 2. Korinther 9, Vers 5. Gott lieben sollen und tun wir mit dem Herzen, Matthäus 22, 37. Treue, Aufrichtigkeit, 1. Könige 3, Vers 6, findet sich im Herzen. Täuschen tun wir uns im Herzen, Jeremia 17, Vers 9. Götzen richten wir wo auf? Ein Götze ist alles das, was mir wichtiger ist als Christus. Alles, was mir mehr Befriedigung, mehr Ruhe, mehr Trost, mehr Zufriedenheit verspricht als Gott, ist ein Götze. Das machen wir im Herzen mit. In Hesekiel 14, Vers 3 redet zum Beispiel davon. Das ist immer nur ein Vers. Verhärten tun wir uns mit unserem Herzen, Hebräer 4, Vers 7. Gott suchen tun wir mit dem Herzen, Psalm 28. Buße tun, Psalm 51, tun wir im Herzen. Buße tun heißt nicht nur traurig sein über das, was ich verkehrt gemacht habe, das ist Reue. Buße tun heißt, ich vergleiche das, was Gott sagt, mit dem, was ich vorher gesagt habe und ich stelle mich auf Gottes Seite und sage, du hast recht. Und ich möchte jetzt so leben und so denken, wie du denkst, das ist Buße. Neudenken, Metanoia. Glauben, Römer 10, tun wir mit dem Herzen und ich hoffe, dass alle, die hier im Raum sitzen, den Herrn Jesus als ihren Herrn und Heiland erkannt haben, als den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und als ihren Erlöser für ihre persönliche Schuld. Und wenn du das getan hast, weißt du, wo das passiert ist? In deinem Herzen. Das ist der Grund, warum ich euch, und das sind wenige Bibelstellen, ihr Lieben, ich habe vielleicht jetzt 20 oder 30 genannt, aber der Grund, warum ich die genannt habe, ist, es gibt über 800 Verse im Alten und Neuen Testament, die vom Herzen sprechen. Und es ist dramatisch, wenn die Bibel so umfangreich vom Herzen redet, wenn wir kein gesundes Verständnis von diesem Ausdruck haben. Könnt ihr verstehen? Ja, wenn die Bibel so umfangreich davon redet, dann muss es doch in unseren Köpfen ganz klar sein, was Gott meint, wenn er das Wort Herz in den Mund nimmt. Wir haben schon mal über das Herz hier gesprochen bei biblischer Konfliktlösung. Und worüber ich mich sehr gefreut habe, war über die Diakonensitzung und Leitungskreissitzung nachher, weil da hat nämlich einer von den Diakonen ganz platt und einfach, aber sehr treffend gesagt, Mensch, das hat mich richtig angesprochen mit dem Herzen. Das bin ja ich. Und das ist die Schlussfolgerung. Das bist du wirklich. Das ist dein Sein. Das ist deine Schaltzentrale. Das ist dein Wesen. Das ist das, was dich ausmacht. Ich kann euch viel vorspielen. Durch Kosmetik und durch Verhalten. Oder durch Kleidung. Aber was ich wirklich bin, das bin ich von Herzen. Was du wirklich willst, was dir wirklich treu und teuer und wichtig ist, das spielt sich in deinem Herzen ab. Deswegen sagt Salomon seinem Sohn in Sprüche 4, Vers 23, mehr als deinen Schmuck, mehr als deinen Audi. Wo ist er denn? Ich suche jemanden. Mehr als deinen Audi. Ja, oder anderes Fahrzeug. Mehr als dein Haus, mehr als dein Geld, mehr als deine Pläne, mehr als dein Leben, bewahre dein Herz. Warum? Das sagt er den jungen Leuten. Denn aus deinem Herzen, Nathanael, entspringt die Quelle deines Lebens. Das heißt, egal was du sagst, egal was du tust, egal was du denkst, egal was du beabsichtigst, wenn du alle diese Dinge bis zu ihrem Ursprung zurückführen würdest, weißt du, wo du rauskommst? Bei deinem Herzen. Und deswegen folgerichtig, Salomon war nach dem Herrn Jesus der weiseste Mann, der über diese Welt gelaufen ist. Und er sagt uns, oder gerade den jungen Leuten, den Söhnen und den Töchtern, mehr als alles, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oder am Ende des gleichen Buches der Sprüche heißt es dann, so wie das Gesicht im Wasser dem Gesicht entspricht, so entspricht das Leben eines Mannes seinem Herzen und das Herz seinem Leben. Könnt ihr verstehen? Ja. Die Alvina ist nicht so drauf, deswegen kann ich dich als Beispiel nehmen. Die hat heute Morgen den Spiegel geschaut. Ja, war wieder mal einen Tag älter geworden. Ja, und ich glaube nicht, Alvina, dass du schon jemals vor dem, das ist immer mein Klassiker bei dem Vers, dass du jemals vor dem Spiegel gestanden hast und hast die Hände in die Seiten gestemmt und hast gesagt, du Treuer, du Untreuer, du nutzloser Spiegel, warum belügst du mich wieder so? So schlimm ist es doch gar nicht. Hast du noch nie gemacht. Ja, du hast da reingeguckt und hast einfach akzeptiert, obwohl du dich, ist dir das klar, du hast dich noch nie in deinem Leben gesehen. Noch nie. Und ich muss dich enttäuschen, du wirst dich auch nie sehen. Nie. Du vertraust nur einem Spiegel oder einer Digitalkamera oder deinem Handy oder deinem Mann. Aber du hast dich nie gesehen. Aber du akzeptierst das. Du sagst, jawohl, das stimmt. Ja, das ist hundertprozentig mein Bild. Und das gebraucht, dieses Stilmittel gebraucht der Sprücheschreiber, um uns klarzumachen, so wie das Bild eines Mannes im Spiegel wirklich seinem Äußeren entspricht, Sprüche 27, Vers 19, so entspricht das Herz des Menschen dem Menschen. Das, was du in deinem Herzen bist, Rita, das bist du wirklich. Unabhängig, und das gilt auch für mich, unabhängig, was ich anderen Menschen versuche klarzumachen, durch mein Äußeres, durch meine Taten, Gott sieht das Herz an. Der kennt mich wirklich, wie ich bin. Vielleicht an der Stelle gleich mal eine Klammer. Und er ist trotzdem ans Kreuz gegangen. Das ist das Wort des Evangeliums. Er ist trotzdem für mich in den Tod gegangen. Obwohl er alles von mir weiß. Obwohl er mich, ja da, Psalm 139, erkannt und erforscht hat. So wie ein Mann seine Frau erkennt. Durch und durch hat er trotzdem sein Leben für mich gegeben. Klammer zu. Also diese Vorstellung, ja, etwas, ich will noch ein bisschen aufräumen mit unseren falschen Vorstellungen vom Herzen, diese Vorstellung ich könnte etwas von Herzen tun und das wäre dann wirklich was Besonderes, als wenn ich es nur von meinem Kopf her tue, das ist Käse. Ja, diese Unterscheidung, nichts ist weiter wie diese 50 Zentimeter oder 30 oder je nachdem, also beim Samuel sind es 50, bei mir sind es eher 30. Ja, nichts ist länger als diese 50 Zentimeter zwischen Kopf und Herz. Das ist eine falsche Anthropologie. Das stimmt nicht. Wenn du was mit dem Kopf verstanden hast, hast du es mit deinem Herzen verstanden. Ich bin so streng, weil wir entschuldigen uns gerne selbst so oft. Wenn du etwas verstanden hast und es nicht tust, dann ist das ungehorsam. Aber nicht, weil du es noch nicht von Herzen verstanden hast. Überhaupt diese Einteilung in Kopfwissen und Herzwissen ist vielleicht römisch-griechisch, aber ist nicht biblisch. Die Bibel bezeichnet dein Herz als die wahre Schaltzentrale. Wenn du redest mit einer Schwester, ja, also ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt verständlich machen kann, aber was mir aufgefallen ist, auch in unserer Gemeinde, auch in meinem Leben, es kommt so häufig vor, dass zwei miteinander reden und sie sind sich über eine Sache nicht ganz einig. Das ist nun mal in der gefallenen Welt so, okay? Und dann führen beide Argumente ins Feld. Beide bringen Argumente. Das Problem ist nur, mindestens einer von den beiden will nicht wirklich sagen, warum er die Sache will oder nicht will, über die sie diskutieren. Und deswegen führt er alle möglichen Argumente ins Feld, aber die kommen nie zusammen. Wisst ihr, was der wahre Grund ist? Weil es einen Unterschied gibt zwischen dem, was ich losschicke, ja, an Argumenten, und dem, was ich wirklich will. Da wird es nie Frieden geben. Ja, wenn dann mein Herz was anderes sagt, als mein Mund sagt. Ja, nochmal eine kleine Klammer, das ist echte Heiligung. Ja, wir haben ja gelernt, so einen Riegel davor zu schieben. Ja, ich kann nicht alles rauslassen, was da drin ist. Sonst zerrt ihr mich von der Kanzel. Aber echte Heiligung bedeutet, wenn das Herz klar wird, kann ich immer mehr rauslassen, was wirklich drin ist. Das ist Heiligung. Dass ich nicht mehr so viel spielen muss. Dass ich nicht mehr so viel verbergen muss. Ja, wenn ich wirklich, wenn sich das Herz wendet, wenn sich das Blatt im Herzen wendet, ja, dann kann ich sagen, was ich denke. Dann wird's wirklich gut. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 5 in der Bergpredigt, in der sogenannten, oder ich sag mal anders, Hedda, willst du glücklich sein? Rhetorische Frage. Wer will nicht glücklich sein? Der Herr Jesus gibt einen Schlüssel dir an die Hand, wie du zu einem glücklichen Herzen findest. Einen. Es gibt viele. Aber hier ist einer genannt. Glücklich sind die, die reinen Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Das ist ein Hinweis aufs Evangelium. Ja, du weißt ja, was du in deinem Herzen bist. Du weißt, wie sehr du Christus brauchst. Aber wenn das Blut Christi für dich geflossen ist, wenn du diese Erlösung in Christus angenommen hast, dann bist du reinen Herzens. Du bist vielleicht nicht sündlos, aber du bist tadellos. Und du kannst dich jedes Mal wie David, auch wenn es bei ihm 11 Wochen gedauert hat oder 11 Monate, du kannst dich wieder an Gott wenden und kannst Buße tun, kannst sagen, du, ich lag da verkehrt. Und dann bist du tadellos. Und die, die den Herrn Jesus als ihren Heiland angenommen haben, die werden Gott schauen. Oder in Matthäus 6 macht der Jesus auch klar, wie wichtig das Herz ist, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Oder der Apostel Paulus oder überhaupt die Apostel, die wussten, wie wichtig das Herz ist. Deswegen sagen sie in Kolosser 3, Vers 23, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen dem Herrn und nicht den Menschen. Seht ihr, wie praktisch das ist? Wie oft tun wir die Sachen nur, um gesehen zu werden oder weil ich gesehen werde? Das funktioniert nicht nur im Positiven, ja, sondern auch im Negativen, obwohl ich was Positives tue. Das ist ein bisschen kompliziert, also ich sage es anders. Warum bist du heute Morgen in die Gemeinde gekommen? Ja, natürlich. Alle, weil sie Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben wollten und sein Wort kennenlernen wollten und besser zugerüstet werden wollen für den Dienst. Sonnenklar. Aber vielleicht ist es nicht immer so. Vielleicht bin ich auch einfach gekommen, weil es ist ja Sonntagmorgen und um 10 sollte man da sein. Es ist ja seine Gemeinde. Oder ich kann es auch anders sagen, da sind ja noch die ganzen anderen. Und stell dir mal vor, der Älteste ist nicht da, der liegt zu Hause im Bett. Was ist das? Das geht doch gar nicht. Ja? Also manchmal motiviert uns Menschenfurcht, die richtigen Dinge zu tun. Könnt ihr das erkennen? Ja, die Menschenfurcht hält manchmal den Garten blitzblank, den Vorgarten. Da ist kein Unkräutchen zu sehen. Aber das machen wir nicht um Gottes Willen. Das machen wir um der Menschen Willen. Und letztendlich um unsere Selbstwillen. Wir sollen, was wir auch tun, alles von Herzen dem Herrn tun und nicht den Menschen. Und deswegen auch konnte der Herr Jesus das gesamte Gesetz in einem Vers zusammenfassen. Weißt du, was das Allerwichtigste ist? Und Satan will uns manchmal den Blick auf das Allerwichtigste vernebeln. Das Wichtigste ist nicht dein Beruf, dein Haus, deine Kleidung, dein Familienstand, auch nicht deine Gesundheit, obwohl das ein sehr, sehr hohes Gut ist. Ja, der Körper gehört zu uns, wir sind eins mit dem Körper. Wenn der Körper vergeht, ist das sehr, sehr schlimm, sehr schlimm. Aber es ist nicht das Wichtigste. Denn du wirst einen neuen Körper bekommen. Alle werden einen neuen Körper bekommen. Ja, die traurig schöne Nachricht ist, wir werden alle sterben. Ja, wir haben alle eine infauste Diagnose. Wir werden alle sterben. Der Körper ist auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, den Herrn zu lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Wenn ich Gott mit diesem Herzen, was wir eben beschrieben haben, wirklich liebe, dann reguliert sich der ganze Rest. Und das wusste Christus. Wenn ich Gott wirklich liebe, ist der Rest aufgeräumt in meinem Leben. Deswegen hängt an dem das gesamte Gesetz. Auch die Liebe zum Nächsten. Also aufs Herz kommt es an. Ich sage noch ein paar Sachen zum Herzen, dann wollen wir wieder zum Text kommen. Das Herz bestimmt dein Leben. Das, was dein Leben, den Kurs deines Lebens bestimmt, dein Herz. Dein Herz ist auch die Quelle der Sünde. Deswegen waren die Klöster, die auch in Europa und auch hier in Deutschland und auch in Hünfeld gebaut wurden, zum Teil sage ich, völlig vergeblich. Weil zum Teil wurden Klöster mit der Motivation gebaut, ja, da haben wir ein Stück Heiligkeit, ja, da halten wir uns sauber von der befleckten Welt. Das ist eine falsche Vorstellung. Christian, wenn du und ich ins Kloster reingehen, dann ist schon alles zu spät. Dann ist die Sünde schon drin. Weil die Sünde kommt aus unserem Herzen. Markus 7 klärt das der Herr Jesus. Er spricht zu ihm, seid ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, das verunreinigt den Menschen nicht. Was von innen aus dem Herzen des Menschen hervorkommt, böse Gedanken, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Torheit, Hochmut. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Das Böse ist seit dem Sündenfall schon längst drin. Das kommt nicht durch deine Frau. Ja, ich darf euch vorführen, ja, Jonathan, ja, wenn du zum ersten Mal, das ist noch nie passiert, aber der Tag mag kommen, unterhalte ich mal mit dem anderen Flügel hier. Der Tag mag kommen, dass du so mindestens in deinem Herzen sagst, diese Frau treibt mich zum Wahnsinn. Und dann kannst du dich sofort korrigieren mit den Worten, die der Herr Jesus sagt und sagt, was da von außen auf dich reinströmt, das mag vielleicht Druck sein. Ja? Die Steffi, die kann dich schon mal so, die kann schon mal ein bisschen Druck ausüben. Aber wenn die Druck ausübt, dann kommt das raus, was vorher drin war. Deine Selbstsucht. Dein Hochmut, dein Stolz, dein Leben für dich und nicht für Christus. Wenn wirklich Christus drin ist, dann kommt auch Christus raus. Ja, dann kann die Steffi ein bisschen drücken und dann vergibst du trotzdem, weil Christus dir vergeben hat. Das zum Herzen. Also das Herz ist unsere Schaltzentrale. Das Herz ist der innere Mensch. Das Herz ist ich. Nicht wie Sigmund Freud uns beigebracht hat. Das Ich und das Es und das Über-Ich. Und ich habe eine Schwester hier in der Gemeinde, ich nenne bei so Fällen nie Namen, aber ich habe die getroffen und die hat das voll verinnerlicht. Die hat gesagt, das habe ich gar nicht gemacht, das war mein Unterbewusstsein. Hallo? Ja, spreche ich mit Freud oder spreche ich mit der Schwester? Wo kommt denn das jetzt her? Natürlich gibt es sowas wie Gewöhnung. Aber der Herr Jesus sagt ganz deutlich, was du tust, Gerhard, ich kenne einfach deinen Namen, deswegen kam der raus. Das warst du nett, ja, wir haben uns nicht unterhalten. Das tun wir von Herzen. Das tun wir nicht mit unserem Unterbewusstsein oder mit unserem Über-Es oder Ich oder was auch immer. Lukas 6 sagt der Herr Jesus nochmal, diese untrennbare Verbindung zwischen Herzen und Leben. Vers 43, es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht hervorbringt. Das gibt es nicht. Und es gibt auch keinen faulen Baum, der gute Frucht hervorbringt. Jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Dornen sammelt man nicht von Feigen und auch an einem Dornbusch keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Oder wie Luther sagt, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ja, was drin ist, kommt unweigerlich raus, besonders wenn Druck durch den Ehepartner oder durch den Arbeitgeber oder durch den Ältesten ausgeübt wird. Aber das ist vorher schon drin. Wenn ich einen blauen Schwamm, einen mit blauer Tinte, von Paul Tripp das Beispiel, einen mit blauer Tinte gefüllter Schwamm hier hätte und drück den, was passiert? Wolfgang, blaue Tinte kommt raus. Warum kommt die blaue Tinte raus? Weil ich gedrückt habe. Nee, weil blaue Tinte drin ist. Ja, der Druck deines Lebens, der bringt nur hervor, was vorher schon drin war. Das ist die biblische Anthropologie vom Herzen. Deswegen muss bleibende Veränderung, das ist gar keine Frage, die muss auch übers Herz gehen. Das, was wir an der Oberfläche haben, die Streitigkeit mit unseren Mitmenschen, ja, die Probleme, das sind nur, wenn ich zum Beispiel zornig werde. Mein Zorn ist nur ein Fruchtproblem. Das ist eine faule Frucht in dem Baum meines Lebens. Was hinter dem Zorn steckt, ist ein Herz, was begehrt und sagt, ich muss das haben. Und wenn ich das nicht kriegen kann, dann sollst du mal sehen, was passiert. Dann ziehe ich mich ins Bügelzimmer zurück. Das ist nämlich auch Zorn. Ja, das ist nicht nur der fliegende Aschenbecher, habe ich neulich mal gesagt, das ist ein Beispiel aus den 70ern. Ja, heute gibt es ja gar keinen Aschenbecher mehr, Gott sei Dank. Ja, also die fliegende Tasse, das ist eine Form des Zornes. Aber es dann schmollen und sich ins Arbeitszimmer zurückziehen und sich nicht mehr blicken lassen, das ist auch eine Form von Zorn. Und wo kommt das her? Das kommt aus unserem Herzen. Der Zorn entsteht in unserem Herzen. Der kommt nicht vom Nikolai Richter. Mit euch kann ich das auch machen. Ihr streitet euch nie, das weiß ich. Nein. Ja, ein Schelm, wer sowas denkt. Ja, wenn du dann dich in deine Näharbeiten stürzt, ja, aus Frust, sage ich jetzt mal, dann ist das nur eine Frucht dessen, was in deinem Herzen vorgegangen ist. Ja, weil wir können selbst über die guten Sachen zornig werden. Ja, mein Mann soll mich verstehen. Und er soll bitteschön mir dienen. Ja, das ist alles biblisch. Und mein Mann soll Epheser 5 gefälligst auswendig lernen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. So soll er mich lieben und das tut er nicht. Schmoll. Das sind gute Dinge. Aber wenn die Rita sagt, das muss ich haben, dann werden selbst gute Dinge zum Götzen. Weil was wir wirklich brauchen, das weißt du Rita, ja, das weiß jeder von euch, was wir wirklich brauchen, ist Christus. Und Christus hast du. Und die Vergebung in Christus hast du. Und du kannst sogar, wenn du dann gnädig mit so einem selbstsüchtigen Ehemann umgehst, da kannst du sogar ein Spiegelbild für Christus sein. Weil so ist Christus mit uns umgegangen. Aber das passiert im Herzen. Und deswegen muss im Herzen, in dieser Schaltzentrale, muss auch Änderung passieren. Ja, das andere Beispiel von seinem Bruder Ted, ja, die hatten einen Baum, der hat 10 Jahre keine gescheiten Früchte getragen. Und dann legt er ja die Hand um Margie und sagt, Margie, heute löse ich das Problem. Margie guckt ihn ungläubig an, weil er hat 10 Jahre keinen Baum, keinen guten Apfel getragen und denkt, was kommt denn jetzt? Ted fährt auf den Markt, kauft sich eine Kiste mit super schönen, roten, knackigen, gesunden Äpfeln und eine Angelschnur. Packt die Leiter aus, krabbelt in den Baum und hängt einen roten Apfel nach dem anderen im Baum auf. Geht wieder zurück ans Wohnzimmerfenster, legt seinen Arm um die Schulter von Margie und sagt, schau, Problem ist gelöst. Margie weiß nicht genau, ob sie jetzt den Arzt rufen soll oder ob es sich noch lohnt, mit ihm zu reden. Aber das Problem ist nicht gelöst. Wir haben nur schöne, knackige, rote Äpfel in einen faulen Baum gehangen. Und was passiert mit diesen Äpfeln? Die werden auch faul. Die verrotten, weil sie keine Quelle haben, ja, zum Leben. Und so ist es aber in unserem Leben oft. Ja, so wird da muss ich ganz vorsichtig sein, wenn ich das sage, aber ihr seid so gnädig mit mir, deswegen darf ich das in der eigenen Gemeinde sagen. In der Erziehung machen wir das ständig. Also ich darf eigentlich nicht darüber reden, weil ich kann ja nicht erziehen, ich habe keine Kinder. Aber ja, in der Gemeinde erzieht man auch manchmal. Und in der Erziehung machen wir das ständig. Ja, wir sagen zum Beispiel zu unserer Tochter, was sollen denn die Leute denken, wenn du so rumläufst? Also wir nehmen Menschenfurcht, das ist was Faules eigentlich. Und manipulieren damit unser Kind. Was sollen die Menschen denken? Ja, anstatt wir ihm sagen, hallo, ja, bist du ein Geschöpf des Herrn und ist das so in Ordnung, wenn man, ja, ich darf nicht zu konkret werden, sonst geht's gleich, sonst geht euer Herz in andere Richtungen, ja, wenn ich jetzt von Kleidung anfange. Also wir manipulieren gerne. Oder wir sagen, das ist unter deiner Würde, Stefan, das hast du doch nicht nötig. Wir packen die Menschen bei ihrer Selbstsucht, wenn wir sowas machen. Ja, das ist eine faule Frucht in den Ast gehängt. Ja, wir haben viele Wege gefunden, das Verhalten direkt zu manipulieren. Aber wir leben aus dem Herzen. Deswegen müssen wir viel mehr, und wir können, weil wir Christen sind, und da mal ein Einschub, deswegen mühe ich mich so, was wir heute hier besprechen, die Lehre vom Herzen, ist einzigartig in jeder Therapie. Wenn du schon mal irgendeine Therapie gemacht hast, ich rede jetzt nicht von Ärzten, die an dir rumschnibbeln und sägen, ja, das ist völlig okay. Ich meine Therapie am inneren Menschen, ja, an der Seele, am Herzen. Das Schlimme ist, alle weltlichen Therapeuten wissen gar nicht, was wir hier gerade besprechen. Die glauben das nicht. Die kennen nicht diese Schaltzentrale, so wie Gott sie uns geoffenbart hat. Und ganz abgesehen davon, dass sie Gott meistens auch nicht kennen und gar nicht verstehen, für was das Leben eigentlich da ist, nämlich für den Schöpfer zu leben, dann muss man sich schon fragen, was kommt da raus, wenn die nicht die Anatomie verstehen und wenn sie noch nicht mal die richtigen Ziele haben. Ja, dass wir Gott lieben sollen, das ist das höchste Ziel, nicht sich selbst verwirklichen. Gott verwirklichen in meinem Leben, das ist der Sinn meines Lebens. Aber das war nur ein kleiner Exkurs. Bleibende Veränderung, ihr Lieben, das ist dann auch klar, die muss unbedingt übers Herz gehen. Und deswegen bitte erzieht die Kinder nicht zu Heuchlern. Ja? Wenn du deine Hausaufgaben machst, bekommst du ein Eis. Das ist Verhaltenstherapie, nur an der Oberfläche. Ja? Die Hausaufgaben sind was Schönes und das Eis ist was Schönes. Aber das Herz hat sich nicht geändert. Du willst ja keine Hausaufgaben machen. Was ist das Problem? Weil du so selbstsüchtig bist. Du willst lieber Rollerblades fahren oder Pfeil und Bogen schießen oder was weiß ich, Computerspielen. Das ist doch klar. Das ist gar keine Frage. Weil du mehr für dich leben willst. Ist bei mir nicht anders. Ja, die Kämpfe habe ich auch. Aber dann reicht es nicht, wenn wir einfach nur sagen, kriegst ein Eis oder was weiß ich für eine Belohnung. Wenn ihr nur auf dem Niveau Erziehung erfahrt, dann passiert das, dass ihr irgendwann mal aus dem Haus geht, Papa ist nicht mehr da, und dann macht ihr, was ihr wollt. Und das wird eine Katastrophe. Das glaubt ihr nicht, aber das ist wirklich so. Ja, dann sind wir manchmal ganz schockiert, wie Kinder aus christlichen Elternhäusern im Studium total abfahren. Ja, das war vorher schon so. Weil wir nie übers Herz geredet haben, sondern nur über die Oberfläche. Ja, wir können auch manipulieren im Sinne von, ja, das können Mütter ganz gut, das kannst du mir doch nicht antun. Das ist auch nur eine Manipulation auf der Oberfläche. Ja. Der Herr Jesus warnt uns davor, wenn wir nur die Oberfläche polieren, wenn wir nur Äpfel reinhängen, ohne das Herz wirklich anzusprechen. Weil das ist wirklich der Tatbestand der Heuchelei. Das ist auch so ein Thema, da müssen wir jetzt eine Viertelstunde drüber reden. Heuchelei, ihr Lieben, ist niemals, wenn du etwas tust, auf das du keine Lust hast. Jetzt gucke ich euch wieder an. Ja? Du kannst nicht zu deinem Papa gehen und sagen, ich habe keinen Bock auf Hausaufgaben, ich will doch nicht heucheln, ich will doch ehrlich sein, ich habe keine Lust darauf. Nee, das ist nicht Heuchelei. Das tut mir leid, da sind deine Synapsen noch falsch gestrickt da oben. Ja? Auch ein ernstes Beispiel dazu. Glaubst du wirklich, der Herr Jesus hatte die größte Lust, meine Schuld auf sich selbst zu nehmen? Nein. Aber der Herr Jesus hat nie geheuchelt. Der war gehorsam. Wenn du etwas tust, worauf du keinen Bock hast, und übrigens, da gehört auch Bibellesen dazu. morgens trotzdem das Wort aufmachen. Ist doch komisch, oder? Die Zeitung kann ich eine Viertelstunde lesen, aber für die Bibel finde ich keine 5 Minuten. Warum ist das so? Weil ich keine Lust drauf habe. Natürlich, weil da kriege ich ja was gesagt, was ich vielleicht gar nicht hören möchte. Oder da muss ich mich mit jemand anderem beschäftigen, nicht mit mir. Aber das ist Gehorsam, ihr Lieben, was der Herr von uns fordert. Es hat nichts mit Heuchelei zu tun, wenn du dann was tust, wo du keinen Bock drauf hast. Heuchelei ist, wenn du etwas tust, wo du Bock oder nicht Bock drauf hast, oder sagen wir mal so, jetzt bleiben wir mal auf der Seite, ja. Heuchelei ist, wenn du etwas tust, wo du keinen Bock drauf hast, aber den anderen sagst, ich habe die tollsten Gefühle dabei und es ist super schön, ja, und ich mache das super gerne. Ja, ich will dem Bruder keine Heuchelei unterstellen, aber es hat mich mal schwer getroffen, wie Anna gesagt hat, ich habe noch nie in meinem Leben eine stille Zeit verpasst. Da werde ich so groß. Also ich habe schon öfters die Gemeinschaft mit dem Herrn morgens verpasst. Versteht ihr? Ich will ihm nicht, aber das kann Heuchelei gewesen sein, wenn einer so redet. Ich finde es einfach unrealistisch. Das ist genauso unrealistisch, als wenn ihr mir sagen wollt, ihr habt euch nie gestritten. Das ist unrealistisch. Ja, wir sind Sünder im Fleisch, ja, und selbstsüchtig durch und durch. Und da passiert sowas natürlich und manchmal häufiger, als man denkt. Heuchelei ist, wenn ich so tue, als habe ich den größten Genuss dabei, aber tatsächlich verbiege ich mein Herz. Das ist Heuchelei. Aber wenn ich etwas tue, was mir schwerfällt, das nennt man auch Disziplin. Ja, und das müssen wir alle lernen, früher oder später. Gut, deswegen, wir machen da mal Schluss, sonst kommen wir nicht zum Rest von dem Vers. Ja, wir haben ja nur ein Wort angeschaut, das Herz. Aber das muss uns klar sein, weil, geht nochmal zurück zu 1. Mose 6, Vers 5. Das ist das erste Mal in der Schrift von den über 850 oder 900 Malen, dass das Wort Herz genannt wird. Und jetzt frage ich euch, wer nimmt dieses Wort in den Mund? Gott redet hier über das Herz. Und Gott stellt hier eine Diagnose aus. In 1. Mose 6, Vers 5 sagt der Herr, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Das ist übrigens ein Parallelismus. Kennt ihr Parallelismen? Ja, das ist die hebräische Form der Poesie. Die sagt zweimal mit anderen Worten das Gleiche. Und das jetzt, ja, das ist die erste Strophe. Die Bosheit des Menschen auf der Erde ist groß. Und die zweite Linie in dieser Strophe. Und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens, nur Böse den ganzen Tag. Ihr Lieben, die restlichen Worte in diesem Vers, die machen uns keine großen Probleme. Wenn da steht, das Sinnen der Gedanken, also das Sinnen, Sinnen ist das Wort für Formen. Also du formst ja Gedanken, Simon. Ja, damit du was Gescheites denken kannst, muss ja die Gedanken irgendwie die Worte ein bisschen zusammenfügen. Das Sinnen deiner Gedanken, ja, also deines inneren Menschen, ja, deines Denkapparats, das ist beides. Das ist dieser Vorgang des Denkens, ja, aber es ist auch das, was dahinter steht. Dieses, ich habe eine Absicht, ich verfolge ein Ziel. Es ist beides damit gemeint, mit Gedanken. Dieses Sinnen, dieses Formen meiner Gedanken, sagt der Herr, das ist böse den ganzen Tag. Das ist nur böse den ganzen Tag. Das Wort nur steht genau so im Urtext. Das hat die Elberfelder nicht dazugefügt. Es ist nur, dein Sinnen ist nur böse. Dein Herz ist nur böse. Und dann steht da, den ganzen Tag. Das ist eine Übertragung. Das Wort Tag kommt im Urtext überhaupt nicht vor. Das Wörtchen, was hier steht, ist relativ unscheinbar. Die Grundform von dem Wort ist Kol. Also hat nichts mit Kol zu tun. Ja. Übertragen wird es den ganzen Tag. Wörtlich heißt es aber total, in seiner Gesamtheit, völlig. Oder auf Deutsch sagen wir doch auch ganz und gar. Ja, wenn etwas ganz und gar verschimmelt ist zum Beispiel. Es bezieht sich hier auf die Gedanken, auf die Trachten, auf das Trachten des Herzens. Vollständig in seiner Gesamtheit, ausnahmslos. Also nicht nur manchmal oder meistens, sondern Kyle Delitzsch sind zwei Deutsche, die zu den besten Kennern der hebräischen Sprache gehörten. Und Kyle Delitzsch übersetzen dieses Wort mit fortwährend oder völlig. Jetzt lest bitte nochmal diesen Vers. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse, völlig und vollständig, durch und durch, ganz und gar. Das Herz, ihr Lieben, das ist dramatisch, was hier steht. Weil ihr habt jetzt verstanden, was das Herz ist. Das Herz bist du, wie es einer der Diakone gesagt hat. Und Gott stellt uns diese Diagnose aus und sagt, dein Herz ist nur böse, ganz und gar. Durch und durch. Das unterscheidet uns übrigens auch von aller weltlicher Therapie. Weil die geht davon aus, dass der Mensch neutral, mindestens neutral, wenn nicht sogar gut ist. Das ist die Diagnose Gottes. Völlig, Brigitte, ganz und gar ist unser Innerstes, unser Herz, unsere Schaltzentrale, das, was du wirklich bist, verdorben. Ich habe die Diagnose nicht gestellt. Das ist einer der drastischsten Beschreibungen für den Menschen, für den Zustand des Menschen, und die kommt von Gott selbst. Und darf ich euch eine Frage stellen? Wir befinden uns hier im Jahre ungefähr 1500 nach der Schöpfung. Okay? Und dann kommt die Sintflut. Und meine Frage an euch ist, hat sich durch die Sintflut oder durch die Tausende von Jahren nach der Sintflut bis zu Christus oder von Christus die 2000 Jahre bis heute, hat sich an dem Herzen etwas geändert? Schlag mal nur zwei Seiten weiter, Kapitel 8, Vers 21. Das ist nach der Sintflut, wo Gott alles Fleisch verdorben hat, bis auf diese 8 Seelen. Noah und seine Frau und die Söhne mit den Schwiegertöchtern. Und in Vers 21 stellt Gott wieder eine Diagnose aus, nachdem er das ganze Fleisch verdorben hat auf der Welt. Und er sagt, und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch dieses Opfers, was von Noah dargebracht wurde, und spricht, übrigens in seinem Herzen, das zweite Mal, dass der Ausdruck vorkommt. Gott spricht auch in seinem Herzen. Und er sagt, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Und was ist die Begründung? Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Er sagt mit anderen Worten, das hat nichts gebracht. Ein physisches Gericht, alle umbringen, das bringt nichts, das ändert nicht. Und ein paar übrig lassen, das war ja ein Mann, der wandelte mit Gott. Das heißt, der hatte wirklich gelernt, sein Leben für Gott zu leben und nicht für sich selbst. Und Gott sagt, das bringt nichts. Den zu Tode bringen, die Menschen zu Tode bringen, das bringt nichts. Dieses Gericht bringt nichts, weil das Sinnen des Herzens des Menschen ist böse von Anfang an. Ist drastisch, oder? Aber das ist nicht meine Diagnose, das ist Gottes Diagnose. Einige von euch, ihr denkt ja mit, ihr seid noch relativ wach, selbst nach 45 Minuten oder etwas länger. Und einige sagen jetzt wahrscheinlich in ihrem Herzen, Einspruch, euer Ehren. Das stimmt doch gar nicht. Guckt doch mal in die Welt. Jetzt geh mal von der Gemeinde weg und guck dir mal die Welt an. Es gibt doch Krankenhäuser und es gibt doch Schulen und es gibt ein Großteil der deutschen Bevölkerung, die ist den Flüchtlingen wohlgesonnen. Ja, wir sind ungefähr 50-50, wir sind gespalten als Nation. Aber es gibt einen Großteil, und die sind nicht alle gläubige Christen, gläubige Menschen, aber trotzdem lieben sie diese Fremden, die zu uns kommen. Und dann wird jetzt einer sagen, Mike, jetzt überziehst du aber. Es ist doch nicht alles böse, durch und durch, völlig verdorben. Erstens, ich überziehe gar nicht. Ich lese euch nur den Text. Gott sagt, dein Herz ist von Jugend an durch und durch völlig verdorben, ganz verdorben. Ja, ist völlig verdorben. Das kann man nicht mehr steigern, was Gott da gesagt hat. Der Grund, warum wir das nicht verstehen, ihr Lieben, und warum vielleicht der ein oder andere jetzt Einspruch erhebt, ist der Grund, weil wir das Leben nicht verstehen. Wir denken, gute Taten oder selbst gute Absichten, das wäre schon gut bei Gott. Ganz und gar nicht. Nehmt mal Kolosser 1, Vers 16 dazu. Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser. Kolosser 1, Vers 16. Paulus sagt den Kolossern im Vers 16, er ist beim Thema Christus, und wir wissen, dass durch Christus ja alles geschaffen wurde, das ist nichts Neues, aber jetzt achtet genau auf seine Worte. Er sagt, in Christus ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem, Christus ist vor allem, Vers 17, und alles besteht durch ihn. Jetzt ist wieder das passiert, von dem ich am Anfang der Predigt geredet habe. Wir haben den Stein übers Wasser geschickt. Und wir haben jetzt nicht nochmal eine Stunde. Aber um das abzukürzen, den Lernprozess, nehme ich jetzt mal die Erna. Okay? Jetzt hört nochmal zu. Denn in Christus ist die Erna geschaffen worden. Alles ist in Christus geschaffen worden, was im Himmel gemacht wurde und auch was auf der Erde gemacht wurde. Erna ist in Christus geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Drohnen oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Erna ist durch Christus. Und Erna ist für Christus. Und Christus war vor der Erna und die Erna besteht sogar, dass du jetzt atmen kannst, dass dein Blut zirkuliert. Die Erna besteht durch Christus. Auf einmal ist der Stein doch ein bisschen ins Wasser eingedrungen, oder? Und könnt ihr jetzt verstehen, warum Gott uns diese Diagnose ausgestellt hat? Wir sind Geschöpfe. Und Kraft der Schöpfung bin ich für den Schöpfer da. Aber seit dem Sündenfall versucht die Anja, und nicht nur die Anja, und die Erna und der Mike, einen anderen Sinn in diesem Leben zu finden, als für den Schöpfer zu leben. Die Anja ist durch Gott gemacht und sie ist für Gott gemacht und sie besteht jetzt durch Gott. Aber der Mensch will das nicht. Der Mensch will für sich selbst leben. Das war in der ersten, wir haben den Sündenfall leider nicht gut verstanden. Deswegen, das ist nichts für die Kinderstunde. Das ist was für die Erwachsenen. Im Sündenfall, da heißt es doch, im Vers 5 dann, 1. Mose 3, da sagt doch Satan, Gott weiß, an dem Tag, wo du davon isst, da wirst du was sein? Nicht nur Erkenntnis von Gut und Bösen haben, da wirst du sein wie Gott. Versteht ihr, was im Sündenfall passiert ist? Der Sündenfall war nicht ein bisschen Essen von der verbotenen Frucht. Das ist Käse. Das ist was für Kinder, wenn ihr so den Sündenfall erklärt. Das war nicht nur ein bisschen Ungehorsam. Im Sündenfall ist ein neues Reich geboren worden. Nämlich das Reich deiner selbst, Erna. Mit dir als Königin in der Mitte. Im Sündenfall bist du zum Konkurrenten geworden für Christus. Obwohl es nur einen Grund gibt, warum du existierst. Für ihn. Und jetzt stellen wir uns auf einmal neben ihn. Und selbst, kannst du jetzt verstehen, selbst die besten Sachen, die wir tun, die sind böse. Weil sie sind, wenn sie nicht für Christus getan sind. Wenn sie nicht für Gott getan sind. Ja, wir dürfen nicht nur hier an die Insassen in der Justizvollzugsanstalt denken. Das bist du. Wenn du dein Leben nicht für Christus lebst, dann ist das die Diagnose, die er hier ausstellt. Und deswegen ist vom natürlichen Menschen, der Christus noch nicht kennengelernt hat, der noch nicht für ihn lebt, da ist alles verdorben. Da ist alles böse. Da ist nichts vor Gott annehmbar. Wir haben leider nicht die Zeit dafür. Aber so müsst ihr Evangelium verstehen. Evangelium ist nicht die Eintrittskarte in den Himmel. Da ist der Himmel, da ist schön und warm und angenehm. Und da ist die Hölle, da ist furchtbar, noch viel wärmer und grässlich. Wo willst du hin? Ja, Evelyn? Ja, wenn es da links so schön ist, dann nehmen wir doch die linke Seite. Was muss ich dafür tun? Ach, dafür muss ich Buddha, Entschuldigung, kennt das schon von mir. Dafür muss ich Christus annehmen. Ja, dann nehme ich doch Christus an. Ich habe dich bei deinem Reich gepackt, bei deiner Selbstsucht, hast du das gemerkt? Und habe dich versucht, bei deiner Selbstsucht in das wahre Reich zu ziehen. Aber so funktioniert das nicht. Das gibt meistens Unfälle. Ich sage nicht, dass nicht jeder, der so vielleicht zum Glauben gekommen ist, nicht gerettet ist. Das will ich nicht sagen. Gott ist größer. Ja, er weiß das, was wirklich in deinem Herzen passiert ist. Aber wisst ihr, wo das Evangelium anfängt? Auf der ersten Seite. Am Anfang schuf Gott die Anja und die Erna. Und deswegen sind wir für ihn da. Ihr Jungs. Ihr seid für ihn da. Ihr habt nicht den größten Stress mit eurem Papa. Den größten Stress haben wir mit Gott. Weil wenn ich mein Leben für mich verwenden will, dann will ich für mein Reich leben. Und nicht für sein Reich. Das muss ich verstehen. Und das ist passiert im Sündenfall. Diese Liebe zu sich selbst und die Begeisterung für sich selbst, die ist unendlich groß. Und das ist das wahre Evangelium, ihr Lieben. Das Evangelium bringt mich nicht einfach nur in den Himmel. Ja, das sind nämlich die, die sich dann fragen, Mensch, wird das langweilig. Was will ich denn dann da oben? Ja. Nee, das wird super spannend werden, wenn Christus wirklich König ist. Wenn wir verstehen, das wahre Evangelium, ja, oder das ganze Evangelium darf man gar nicht sagen, weil der Begriff ist leider heute falsch geprägt worden, das volle Evangelium. Der Begriff ist falsch belegt. Aber das ganze Evangelium bedeutet, er hat dich gemacht. Und du sollst für ihn leben. Das ist der einzige Sinn im Leben. Deswegen ist Gehorsam, ja, ich habe euch leider entdeckt, ja, deswegen gucke ich mal wieder in die Mitte. Deswegen ist Gehorsam nicht so wichtig. Nicht, weil das deinen Vater befriedigt, wenn du gehorsam bist, das auch. Ja, dann hat er seine Ruhe und kann seinem Reich dienen. Ja. Wenn ihr wie die Soldaten im Haus pariert, dann ist Ruhe im Reich, ja, vom Stefan. Ja, das ist nicht der wahre Grund für Gehorsam. Das ist wieder total selbstsüchtig. Der wahre Grund, warum das wichtigste Erziehungsziel ist, damit ihr von klein auf lernt, weil was ist Gehorsam? Das weißt du. Gehorsam ist etwas tun, was ich nicht will. Das ist ein bisschen primitiv, die Definition, aber das stimmt. Ja. Gehorsam ist oft etwas zu tun, auf das ich keinen Bock habe. Aber weißt du, was du lernst, wenn du immer wieder gehorsam bist? Du lernst ganz automatisch, ich gehöre nicht mir selbst. Dein Vater trainiert dich im richtigen Denken. Ich bin aus Gott und ich bin durch Gott und ich bin für Gott. Deswegen ist Gehorsam das wichtigste Erziehungsziel für die Kinder. Weil das ist der Wegbereiter fürs Evangelium, fürs wahre, fürs ganze Evangelium. Damit sie verstehen, ich gehöre gar nicht mehr selbst. Ich bin um eines anderen Willen geboren worden. Und ihr Lieben, wir haben jetzt eigentlich, müsste man eine Pause machen, dann machen wir die zweite Stunde. Aber ich muss irgendwie zur Landung ansetzen. Ich will nicht, ich muss. Aber so dramatisch, wie die Diagnose hier ist, so schön ist das Evangelium. Ich will wenigstens mit dem Evangelium schließen. Wir müssen den Sündenfall verstehen, ja, diese Dramatik, dass ich jetzt zum Konkurrenten Christi geworden bin. Ich will jetzt für mich leben. Warum willst du denn das Computerspiel bis nachts um vier spielen? Ja, doch nicht für Christus, sondern wegen deinem Genuss, ja. Weil du noch besser werden willst. Ich weiß genau, von was ich rede, keine Angst. Ja, bei mir gab es schon den Commodore C64 und der konnte einem auch bis nachts um vier wach halten. Und ich habe auf einer anderen Etage gelebt, die haben das gar nicht mitgekriegt. Ja, nur wenn ich solche Augen hatte und erst um 12 aufgestanden bin, dann war da irgendwas falsch. Ja, aber ich weiß ganz genau, was für ein Kick das ist, immer besser werden zu wollen. Für Christus? Nee, das ist das neue Reich geboren worden. Für sich selbst. Ich will besser sein als alle anderen. Ich will die mal richtig abmähen. Dot. Ja, da kann man auch mal seinem selbstsüchtigen Herzen so richtig Raum geben. Aber dafür bist du nicht gemacht worden. Ihr Lieben, und das ist halt das Dramatische. Das, was das wahre Leben ist, sieht aus wie der Tod. Und das, was aussieht, ich muss es richtig formulieren, fang anders an. Der Weg zum wahren Leben führt über deinen Tod. Aber das, was aussieht wie das wahre Leben führt tatsächlich in den Tod. War immer noch schwierig, gell? Ich versuche es nochmal anders. Ja. Für Christus zu leben, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, das bedeutet Tod. Nicht physischer Tod, aber Tod deiner Selbstsucht, Tod deiner Ziele, Tod deiner Selbstverherrlichung, Tod deiner Selbstverwirklichung. Tod, das ist Tod. Das ist nicht attraktiv. Aber wisst ihr, was danach kommt? Dann beginnt das wahre Leben, weil dafür bist du gemacht worden. Du bist aus Gott und du bist durch Gott und du bist für Gott. Und das Evangelium ist nur die Eintrittskarte, das ist die Versöhnung. Ja, in dem Sinne, dass das Blut Jesu geflossen ist. Das ist nicht einfach nur, damit du mal beim Herrn sein kannst und dann auf Wolke 7 trillern kannst, sondern damit du jetzt wieder in Gemeinschaft mit ihm leben kannst, weil du warst getrennt. Deine Sünde hat dich abgeschieden von dem heiligen Gott. Aber das ist nur, dass du wieder nah dran sein kannst. Verstehst du? Also es sieht aus wie der Tod, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, aber es führt zu dem wahren Leben. Und das weißt du doch auch schon. Du und du. Weißt du noch Weihnachten? Weihnachten 2013. Ja, du hast diesen Wunsch gehabt. Du musstest es unbedingt haben. Du hast gedacht, du stirbst. Oder sagen wir letztes Jahr Weihnachten. Ja, du stirbst, wenn du das nicht kriegst. Und deine Eltern haben das gespürt. Du hast das Leben richtig schwer gemacht. Und was war unter dem Weihnachtsbaum? Es war, das Geschenk war da. Die Drohne, ja, oder was weiß ich, oder das Auto, oder was weiß ich, ja, die Eisenbahn, war unter dem Weihnachtsbaum. Und du hast gedacht, jetzt habe ich es erreicht. Und, was war Silvester mit der Drohne oder mit dem Auto? Das war auf einmal gar nicht mehr so interessant. Das Leben, und das ist bei euch auch so, im Großen dann. Ich brauche unbedingt die neue Tapete. Ich brauche unbedingt den neuen Wohnzimmerschrank. Ich kann sonst nicht leben. Und dann steht er da mit viel Geld und viel Schweiß. Ja, und den anderen Teuren, der auch mal das neue wahre Leben versprochen hat, den haben wir rausgeschmissen. Und nachher steht er da. Nach ein paar Jahren, ist vielleicht auch nicht so der Kick. Das ist nicht das Leben. Das, was aussieht wie das Leben, ist nachher der Tod. Das befriedigt nicht, das Leben für sich selbst. Aber das Leben für Christus gelebt, sich mit ihm beschäftigen, in seinem Wort lesen, auch wenn ich keinen Bock habe, ihn kennenlernen, ihn lieben lernen, um seinetwillen leben. Die Erna ist für Christus geschaffen. Das ist das wahre Leben. Und das macht mich frei von diesem knechtischen Drang, mich selbst zu verwirklichen, für mein eigenes Reich zu leben. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Gott hat gewusst, noch eine Sintflut bringt's nicht. Aber sein Sohn, der hat die Veränderung gebracht. Der hat dir Versöhnung gebracht. Der hat die ganze Schuld deiner Selbstsucht auf sich genommen und gibt dir jetzt doppelten Sinn, für ihn zu leben. Kannst du das verstehen? Ich schließe jetzt gleich, keine Angst. Aber wir haben zwei Gründe, zwei große Gründe, aus der sich dieses neue Leben speisen kann. Der erste Grund ist, er hat dich gemacht. Du gehörst ihm. Du bist nicht dein eigenes Eigentum. Du gehörst ihm. Das gibt dir, Markus, schon Grund genug, für ihn zu leben. Selbst wenn du nachher auf ewig in die Hölle fahren würdest. Das ist ein philosophischer Gedanke. Aber das ist die Wahrheit. Allein Kraft der Tatsache, dass er uns gemacht hat, sollten wir schon für ihn leben. Aber er gibt dir jetzt noch viel mehr Grund, ihn und ich sage jetzt auch mal, seine Geschwister zu lieben. Trotzdem zu vergeben, wie er vergeben hat. Sein Leben für ihn einzusetzen. Die Gemeinde mehr als alles ja, in dieser Welt zu lieben. Ja. Bewahren sollst du in dieser Welt dein Herz. Aber lieben sollst du in dieser Welt die Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Augapfel. Das ist sein Leib. Das Schlimmste, das ist nur ein kleiner Exkurs, das Schlimmste, was einem Christen passieren kann, ist, wenn er unter Gemeindezucht gestellt wird, aus den Augen Jesu. Wenn ich die Gemeinde nicht wertschätze, wenn ich mich von den Heiligen absondere, dann stelle ich mich selbst unter Gemeindezucht. Dann tue ich das Schlimmste mit mir, was es überhaupt gibt. Ich rede nicht von der Bibelgemeinde Hünfeld. Ich rede, egal wo du bist, wo du zu Hause bist, ich rede von deiner Gemeinde, wo du zu Hause bist. Ja, wir sind keine Sekte, ihr müsst nicht alle zu uns kommen. Haben wir gar keinen Platz für. Wir können nicht mehr größer bauen. Wir haben alles ausgeschöpft hier an dem Ort. Aber ihr dürft ruhig kommen. Ja, keine Angst, es sind noch ein paar Plätze frei. Aber wenn ich nicht für, ich muss lernen, das zu lieben, was Christus liebt. Christus liebt seine Gemeinde. Dafür hat er sein Leben gegeben. Wenn ich mich davon absondere, ja, das ist vorgezeichnet. Da geht der Weg in die Irre. Dann bin ich vielleicht trotzdem noch gerettet, aber wie durchs Feuer. Ja. Ihr Lieben, ich möchte schließen mit einer doppelten Einladung. Vielleicht gibt es heute Morgen jemanden, der denkt, sowas habe ich noch nie gehört. So habe ich auch das Evangelium nie verstanden. Dann lade ich dich ein, nimm diesen Christus an. Du musst nichts dafür tun. Also du hast jetzt alles gesagt bekommen. Du weißt, wo du den annehmen musst und wie du den annehmen musst, mit deinem Herzen. Und du kannst von Herzen sagen, Herr, es tut mir leid. Deine Diagnose ist recht. Ich bin böse. Ich bin selbstsüchtig. Ich will für mein Reich leben. Mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, ist mein tägliches Gebet. Vergib mir. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich nicht für dich lebe. Dass ich dich nie anerkannt habe als meinen Schöpfer. Aber danke, dass du nicht nur mein Schöpfer bist, sondern dass du auch mein Erlöser bist. Dass du dein Leben für mich gegeben hast. Und damit bekommen wir einen zweiten Grund. Nicht nur die Schöpfung, sondern auch die Erlösung, warum wir ihn anbeten können. Das ist zu wunderbar, als dass ein Mensch das verstehen soll. Gott gibt dir das Leben, du spuckst ihm ins Gesicht, er stellt dir die richtige Diagnose aus, du bist böse den ganzen Tag von Jugend an, von Anfang an, durch und durch, ganz und gar. Aber dann geht er dir nach, um dir zu zeigen, wie er ist. Er ist nämlich nicht selbstsüchtig, er ist völlig selbstlos und gibt sein Leben hin. Und das gibt dir, und damit möchte ich den Rest ansprechen, denn der größere Rest hier ist wahrscheinlich wiedergeboren. Leb dein Leben wirklich für Christus. Lieb das, was Christus liebt. Achte das, was Christus achtet. Lebe so, wie Christus gelebt hat. Wenn Christus gerne vergibt, Rita, dann vergib du gerne deinem Nikolai. Und wenn du das tust, Rita, dann lebst du für Christus. Und ganz nebenbei wird es ein richtig gutes Leben, das habt ihr schon längst gelernt. Ja. Sich da den Rücken zuwenden, das geht mal eine Nacht und soll man ja gar nicht, ja, im Zorn, nicht die Sonne drüber untergehen lassen, aber nach 2, 3 Tagen wird es richtig blöd. Ja. Wenn man sich aber vergibt, das kann manchmal schöner sein wie vorher, vor dem Streit. Ja, das muss man nicht verheiratet sein, um das zu wissen. Ja, das ist das wahre Leben. Und lass dich vom Kreuz motivieren. Ja, er ist uns nachgegangen. Obwohl wir für ihn da sein sollten, Kraft der Schöpfung, und ihm ins Gesicht gespuckt haben, ist er uns nachgegangen. Das gibt dir doppelten Grund, ja, eine doppelte Kraftquelle, die Schöpfung und auch die Erlösung. Er ist der Weg, Christus ist der Weg zurück zum Vater, aber er ist auch diese Kraft für dieses neue, für dieses wahre Leben. Und da musst du dich nicht mehr anstrengen, um erlöst zu werden. Er hat das Leben, was wirklich um Gottes Willen gelebt werden soll. Das hat er schon für dich gelebt. Deine ganze Schuld auf seine Schulter und seine Gerechtigkeit, dazu gehört auch sein gerechtes Leben, was du eigentlich hättest leben sollen, allein, Erna, für Gott, das wird dir zugerechnet. Das gibt Freude, wirklich sich selbst zu verleugnen und das nachzuvollziehen, was schon längst Realität geworden ist durch das Evangelium. Preist den Herrn, dass die Bibel bei 1. Mose 6, Vers 5 nicht endet. Ich schließe mit 2. Korinther 5, mit einem Vers. Viele von euch kennen den schon. 2. Korinther 5, Vers 15. Für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, für ihr eigenes Reich, sondern für den, der für sie gestorben und auch für sie auferweckt worden ist. Amen. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass die Sünde nicht das letzte Wort in unserem Leben haben muss und für die meisten auch nicht hatte. Wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um alle Schuld auf dich zu nehmen, auch meine Schuld. Wir danken dir, dass du die Schuld völlig gesühnt hast, uns völlig versöhnt hast mit dem Vater, der uns diese Diagnose gestellt hat. Danke, dass du, Vater, uns jetzt die Gerechtigkeit deines Sohnes einfach zurechnest. Anders könnten wir nicht leben. Aber ich bitte dich auch, für die, die dich noch nicht kennengelernt haben, dass du durch dein Wort an ihrem Herzen heute wirkst, dass sie dieses freie Geschenk der Gnade einfach annehmen. Und ich bitte dich auch für uns, die wir dich schon kennengelernt haben, dass du uns auch immer wieder diese Buße schenkst, zu erkennen, wo wir für unser Reich gelebt haben und nicht für dein Reich, wo wir für uns gelebt haben und nicht für dich. Hilf uns. Wir dürfen täglich, Herr, täglich uns selbst verleugnen. Hab Dank für diese, auch für diese Gnade. Täglich unser Kreuz auf uns nehmen und täglich dir nachfolgen. Und das ist das wahre Leben, das ist das gute Leben. Und das verschafft uns sogar die Herrlichkeit, diesen Ruhm, den wir bei dir haben sollten. Hab Dank dafür. Amen.